toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und zwei Herren oder drei Herren, wenn ich mich selber mit dazu zähle. Ich freue mich, dass Sie zur Lesung von Marlene Schachinger gekommen sind. Wie sie mir gerade erzählt hat, ist sie aus Spanien direkt angereist. Sie war gerade noch im Baskenland, also sie hat ganz Spanien bereist und jetzt ist sie hier auf der Krillit für eine Lesung aus ihrem letzten Roman Martini Logen. Marlene Schachinger ist in den 70er Jahren geboren. Sie hat vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik und Französisch studiert. Sie ist nicht nur Schriftstellerin, sondern sie betreibt auch das sogenannte INK, das Institut für Narrative Kunst in Wien und in La an der Thaya. Das sind Schreibkurse, Schreibteachings, die in Wien stattfinden und im Sommer gibt es auch die Sommerakademie auf dem Land. Frau Schachinger hat sehr viele Publikationen vorzuweisen, vor allem Romane, 8 sind es inzwischen. Ich habe noch interessant gefunden, dass sie eine sogenannte Reiseführerin herausgebracht hat, eine Reiseführerin über Wien, die heißt Stadt der Frauen. Hinweisen darf ich auch auf ihren vorletzten Roman, der Albors Asche heißt, oder auch auf Unzeit, einen Band mit Erzählungen, die im Otto Müller Verlag erschienen sind. Der Otto Müller Verlag hat ja oben einen Stand, wo man diese Bücher natürlich auch erwerben kann. Heute ist sie aber da mit ihrem letzten Roman Martini Logen, eine besondere Dorfgeschichte, würde ich sagen. Da geht es um eine junge Frau, die aus der Großstadt aufs Dorf flieht, um dort Ruhe zu finden. Aber mit der Ruhe ist es bald aus. Es leben nämlich in diesem Dorf nicht nur Einheimische, sondern auch Flüchtlinge. Und was sich aus dieser Melange ergibt, das werde ich Ihnen jetzt die Marlene vorlesen. Danke.
Ja, danke für die Einführung. Wir starten mal in der Stadt. Eine Durchsage der ÖBB. Wir ersuchen alle Reisenden um erhöhte Vorsicht. Bitte haben Sie Acht auf Ihren Kinderwagen und Ihr Gepäck und lassen Sie diese keinesfalls unbeaufsichtigt. Dear passengers, we. Auch diese Durchsagen waren vor wenigen Wochen noch unbekannt gewesen, schienen der gegenwärtigen Situation im Land geschuldet. Und Mona hatte den Verdacht, sie schürten Einsicht die aufgeheizte Stimmung, gossen Öl ins Feuer. Nein, sie hatte keine Angst, nicht vor diesen Menschen, die alles verloren hatten, Sprache, Familie und Freunde, ihr Zuhause, um hier mit wenigen Habseligkeiten zu stranden. Und selbst dieser Begriff erweckte den Anschein des Hohns. Sie musste bei Emil Bescheid sagen, wieder einmal, Zug versäumt, versagt, und sie zog ihr Mobiltelefon aus der Manteltasche, schrieb Süßer und hielt inne. Starrte auf die Anrede, hinter der ihr der blinkende Cursor Morsezeichen sandte, als stellte selbst er die Frage, war Emil das denn? Vor ihrer Abreise hatte er sie angesehen, als sei er erleichtert, danach kaum ein Wort. Buchstabe für Buchstabe löschte Mona die getippte Liebkosung. Du! Zug vom Haupt- zum Regionalbahnhof verpasst. Nächste S-Bahn hinaus erst in 2 Stunden. Komme daher in L um 21:56 an. Kuss. Die blonde Polizistin blickte auffordernd zu ihr herüber, fächerte ihre Hand im Handschuh auf, als verscheuche sie ein lästiges Insekt. Der Kollege neben ihr lockerte seinen Kragen. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Weitergehen! Neuerdings war verdächtig, wer innehielt und sich umsah. Ein Mobiltelefon in der Hand. Konnte man so leben? Unter ständiger Beobachtung, permanent lauernd auf Gefahren, real oder eingebildet. Mona verbarg das Telefon in der Manteltasche, bog ums Eck. Ein Orientierungsplan. Mona trat an die Tafel, studierte die Ebenen, die aufgelisteten Geschäfte. Buch und Meer, zweite Etage, Mitte Süd. Sie zerrte den Koffer auf die Rolltreppe. Zwei junge Männer überholten sie plaudernd und lachend, blieben wenige Stufen oberhalb von ihr stehen. Der eine drehte sich um, starrte sie unverhohlen an, mit einem Blick, der Mona nackt zurückließ. Sie begann zu schwitzen, wusste nicht, wohin sie schauen sollte. Seinen Augen war kein Entkommen. Und sie wünschte, der Mantel wäre länger, sehnte sich nach einem dicken Schal. Schwer, nicht dieses dünne Fähnchen, sie wollte sich wegdrehen, fortgehen. Das Augen wie klebrige Honigfinger nach einem Greifen, einen Beschmutz zurücklassen können. Mona wandte den Kopf zur Wand, das Haar glitt über ihre Schulter nach vorn, mit den fallenden Strähnen kam die Erinnerung an die absolute Auslöschung im Chador. Sie schwieg und sagte sich, dass dieser junge Mann jedes Abwehren aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verstehen, ihre Stimme womöglich als Aufforderung zur Kontaktaufnahme interpretieren oder ihr gekränkt mit Aggression begegnen würde, und wusste zugleich, es war nur eine Ausrede vor sich selbst. Ein gut zurechtgelegtes Argumentationssammelsurium ohne Substanz. Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie seine Zunge auffordernd seine Oberlippe entlangfuhr. Sein Freund, größer als er, kommentierte etwas, kurz, knapp bellend. Dann schwang sich der Große über die Balustrade auf die abwärts gleitende Seite der Rolltreppe. Das Gebolter klang bedrohlich. Nicht hinsehen. Die Handtasche festhalten, reglos stehen bleiben. Nach einem weiteren Blick auf Mona sprang der Zweite, wie sein Freund zuvor, auf die andere Seite. Sie atmete aus. Wie dumm diese Ängstlichkeit doch war. Im selben Moment die gleiche Geräuschkulisse, nochmals hinter ihr. Hastig drehte sich der Kopf, nebeneinander standen sie. Lässig an den Handlauf gelehnt, grinsten sie an. Kaum drei Stufen unter ihrem Koffer. Freier Blick auf Monas Rücken, Po. Denen ist nichts zu trauen, die haben nur eines im Sinn. Werden sie nicht, selbst wenn sie kichern. Und der eine schon sein Mobiltelefon filmbereit, der andere hüpft auf die gegenüberliegende Rolltreppenseite, kommt bei Nahtzufall, stolpert, fängt sich, lacht aus dem Bild. Videoaufnahme beendet. Alles, wahrlich alles hinterlässt Spuren in der eigenen Wahrnehmung der Welt. Jedes betrachtete Foto, jedes gehässige Wort, das man hört. Selbst wenn man ihm keinen Glauben schenkt, jede Schlagzeile, sie sickern ins Gedächtnis, breiten sich aus, prägen unser Sein. Über dem Foto, missinterpretiert, weil es ins Weltbild passte, das einem davor monatelang eingebläut worden war. Der ungarische Grenzpolizist hatte ein Nazischwein zu sein und der ewig geile Muslim vergriff sich an jeder europäischen Frau. Und das Wissen, dass all diese Stereotypen kaum Wahrheiten aufwiesen, und sie sich selbst fremd in diesem ängstlichen Verhalten war, änderte nichts. Bald würde sie sich ebenso hysterisch gebärden, wie manche ihrer Studentinnen oder Freundinnen und Mona. Wütend über die zuvor aufgeflammte Angst zerrte hastig an ihrem Trolley, fing sein Schlingern mit ihrem Knie auf und sehnte sich nach einer Zigarette. Wenige Schritte entfernt, ein Laden, Reiseproviant. Wenn schon der Rauch wegen Emil gebannt war, könnte sie sich doch zumindest Süßes gönnen. Sie ging die Regale entlang. Kekse, Mohnbeugel, Zimtschnecke, Schokolade. Die Hand bereits danach ausgestreckt. 575 Joule, ganze Tafel. 1725 Joule. Sie entschied sich dagegen. Griff nach der Wasserflasche auf der anderen Seite, den Koffer in den nächsten Gang gehievt, ohne die Vorweihnachtspyramide zu rammen. Bald würde Nicolo den Osterhasen überholen. Neongelb leuchtete ein super Angebot, Räucherlachs. Um Punkt 0 Uhr lief er auf und davon. Daher verkaufe man ihn um 60% reduziert. Lieber luxuriöser Unsinn für den Kater als Speckpolster für sie. Als sie den Laden verließ, war erneut die Durchsage zu hören. welche Reisende um erhöhte Vorsicht bat, und Mona tappte sich dabei, wie sie zum dritten Mal einen kontrollierenden Blick in Richtung Laptoptasche und Trolley warf, den Arm fest auf die Schultertasche gepresst. »Haben Sie Acht auf Ihren Kinderwagen?« Und Mona wollte schreien, dass sie doch gar keinen mit sich führe, verdammt nochmal, niemals einen benötigen werde. Manipulation, das alles ist Manipulation. Permanent sagt man uns, dass wir Angst haben müssen, schürt sie und schnürt uns die Kehle zu, um sich dann darüber zu wundern, was in und mit diesem Land geschieht. Und vom Plakat gegenüber grinste der Bundespräsident. Wir müssen zusammenhalten. Dahinter eine Berglandschaft, wo es wäre gut, anderswo zu sein. Im Hochgebirge oder zumindest zu Hause. Drei Frauen kamen mit Suppentopf und Thermoskannen bewaffnet. Einwegteller wurden aus Rucksäcken gefischt. Die Wartenden kannten den Ablauf bereits. Alles ging ruhig seinen Gang. Als wären öffentliche Speisungen Alltag. Ob all diese freundlich helfenden Hände ihr ausgesandtes Signal bedachten, bleibt. Hier ist es gar nicht so schlecht. Vermutlich nicht. Ebenso wenig würden sie im Blick behalten, dass ihr Gutmenschentum naturgemäß ein Ablaufdatum hätte, welches ausschließlich in der eigenen Belastbarkeit lag und sich keinen Deut darum scherte, was für einen Grundtenor man zuvor angestimmt hatte, selig ob eines plötzlich erwachten Mitgefühls. Man war noch dazu in der Lage und gelebte Solidarität doch so schön. Ja, sie erlebten es ja gerade in der Stadt wie im Dorf. Keine zwei Wochen hatte es gedauert, bis die Erste im Verein für Integration das Handtuch geworfen hatte. Ihre Begründung lief darauf hinaus, sie störe sich an der mangelnden Unterwerfung der Asylsuchenden in die vorgegebene Rolle des unmündigen Flüchtlings, der sich auf Knien für jede Gabe zu bedanken habe, und sei es eine Maßregelung. Oder vielmehr, dann erst recht. Dabei, und das ärgerte Mona am allermeisten, hatte sie selbst einige Tage lang wieder alle Vernunft an die real existierende Wahrheit eines solidarischen Miteinanders geglaubt, an die Utopie solch einer Welt. Und als diese an der Realität zerbrach, das vereinte Europa sich in Nebel, Angst, Hetze auflöste, ätzte sie vor allem sich selbst verhöhnend. Wäre es wahrhaftig um ein solidarisches Miteinander gegangen, hätte man vor Jahren bereits Obdachlosigkeit und Armut besiegt. Ja, ich springe jetzt an eine spätere Stelle in diesem Roman. Die erzählende Figur Mona schreibt auch Essays, die sie publiziert. Zuerst eigentlich als Hilfe für ihren Lebensgefährten oder noch Lebensgefährten Emil, um dessen Verstummen aufzufangen und alsdann aber unter ihrem eigenen Namen. Dass die Welt vor dem Dorf, 48 Grad, 72 Minuten Nord, 16 Grad, 14 Minuten Ost, endete, kannten wir, jahrzehntelang, und haben es überlebt. Natürlich haben wir es überlebt, zumindest diejenigen, denen der eiserne Vorhang nicht den Atem nahm. Heute finden sich auf beiden Seiten der Staatsgrenze wieder Mäuler, die Grenzbefestigungen herbeireden. Im Osten hat man sie bereits, im Süden ebenso. Wir wollen auch unsere Wehrtürme, Aussichtsposten und dazu passenden Präsidenten. Nur unser kleiner Grenzverkehr, der soll erhalten bleiben. Schließlich ist alles irgendwo billiger, die Bordelle des Nordens mit Sicherheit. Ja, man sollte die Posten wieder zum Leben erwecken. Als Registrierkassen, um diese verwirrten Gezeitenströme festzuhalten, welche in Wellen von Ost nach West, von Süd nach Nord schwappen, bis hierher zu uns, die wir es doch schön haben, in unserer Landschaft zum Verweilen, 48 Grad, 72 Minuten Nord, 16 Grad, 14 Minuten Ost. Deshalb sind wir auch stets bestrebt, behalten im Auge den Wuchs der Nutzpflanzen, die Erntereife im Nachbarsgarten, die Moral aller, ihre Arbeitslosigkeit und Hängematte, den Dreck der Stadt, der nun zu uns herausschwappt, und die da, die sich dreist ihren Weg zu uns bahnten. Keiner versteht ihr Halsgekrächze. Will man auch gar nicht. Wäre ja noch schöner, sollte man deren grausiges Redegurren lernen. Und dann kommen sie in die Dorfbäckerei mit ihrem Englisch. Glauben wohl, sie wären was Besonderes, was Besseres. Ja, wo käme man da hin im Dorf? Hätte man Kunden plötzlich auf Englisch zu bedienen? Oder sei das jetzt eine Grundbedingung geworden, damit man hierzulande arbeiten dürfe? Tschechisch habe man schließlich auch nie gelernt. Global sollen wir denken? Man habe wahrlich gesehen, was daraus erwachse. Sollen die da doch das Brot backen? Wundern brauche man sich dann nicht. Was für ein Fladen dabei herauskomme, ein Kuhfladen wohl. Und eine Kundin sagt lautstark, O Maria, hilf! Bestellt sich ihr tägliches Kipferl zum Kaffee. Sie rufe zum Rosenkranz auf. Das entspräche unserer ureigensten Kultur. Damit werde man sie hinausbeten. Wer hier leben will, soll ordentlich sprechen können, kommt es aus einem Männermund in tiefem Dialekt. Und die Bäckerin erzählte, einer von denen da habe gestern jeden ihrer Sätze mit »Wie bitte?« beantwortet. Na, verarschen können sie sich selber. Was lernen die im Deutschkurs? Piefke Deutsch wohl? Von denen haben wir ebenfalls genug. Und von ihrem Glauben, etwas Besseres zu sein, den können sie sich gemeinsam mit Hartz IV Minijobs und eben »Wer schaffen das sonst wohin stecken?« Gekonnt hätten sie das seit jeher, die Deutschen. Zuerst den anderen die Drecksarbeit aufhalsen und danach die Verantwortung. Auf verzerrte Geschichtsbilder hinzuweisen, ist bekanntlich sinnlos. Lieber lausche man und lerne. Dass man sich die hergeholt hat, regelrecht hergebeten, all diese dunkelhaarigen Hakennasigen zum Nichtstun, in den roten Teppich ausgerollt, die Häuser saniert, ausgemalt für sie. Als käme einer zu all den anderen im Dorf, darf ich bitte deine Küche weißen, dir den Holzboden legen? Ich fürchte wahrhaftig, du bist ein wenig überlastet. Mit Broterwerb und Überstunden, kränkelnd, außerdem, wir wissen doch, keiner kann sich in diesen Zeiten einen Krankenstand leisten. Lass mich dir helfen, ich sehe ja, du kommst mit der Gartenarbeit nicht zu Rande. Willkommen, willkommen! Wäre doch schön, so ein wahrhaftiges Miteinander. Könnte uns Anlass sein, dorthin zu finden. Zumindest im Dorf, oder? Träum weiter. Ja, Mona macht sich mit solchen Artikeln in den regionalen und überregionalen Medien natürlich keine Freunde. Dienstag, 3. Oktober. Am nächsten Morgen hatte Emil Männerschnupfen, wie Monas Freundin Ines solche Zustände spöttelnd zu nennen pflegte. Genau genommen also eine Mischung aus Kater und zweimal Niesen. Halbtot eben. Mona überließ Emil im abgedunkelten Schlafzimmer seinem eingebildeten Sterben und übernahm seinen Vormittagsdienst im Flüchtlingshaus. Zusätzlich zu ihrem. Während Kaffee in der Espressokanne hochkochte, steckte sie Lehrbücher, Notizpapier und Schreibzeug in die Tasche. Suchte mit zunehmender Hektik nach ihrem Schlüssel, dachte daran, denjenigen am roten Band zu nehmen, der zur Reserve diente, bevor sie sich erinnerte, dass ihr das Schlüsselkästchen am Wochenende hinuntergefallen war, sie ihn danach nicht mehr gefunden hatte. Sie hatte Emil fragen wollen, ob er ihn verlegt habe. Davor schon. Und hatte sie gestern Nacht nicht mit ihrem abgeschlossen? Sie durfte dem Chaos keinen Raum geben. Der Alltag war komplex genug, auch ohne erschwerende Konfusionen. Und die Uhr mahnte, sie würde Emils Frosch nehmen müssen. Wer krank war, verließ ohne dies nicht das Haus. Sie tastete sich durch seine Manteltasche. Ein Sammelsurium an Dingen, Rechnungen, unbezahlt wohl, Taschentücher angerotzt, eine Büroklammer, Ladegerät für sein Mobiltelefon, ein Post-it. Freitag, 20. 18 Uhr. Seine Handschrift. Sie stopfte alles zurück. Wo wollte er Freitag sein? Angebrannt, es roch nach angekohltem Kaffeepulver. Sie eilte in die Küche, stellte die Herdplatte ab, hob den Deckel der Espressokanne halb voll. Bräunlicher Kaffeedampf zischte wütend aus dem Überdruckventil, beschmutzte Arbeitsplatte wie Wandfliesen. Nachher, sie würde sich später darum kümmern. Sie riss sich eine Banane vom Büschel ab, klimpernde Geräusche im Obstkorb. Was machte bitte Emils Schlüsselbund darin? Vielleicht doch kein Männerschnupfen. Solche Fehlleistungen wiesen ja eher auf Fieber oder Überarbeitung hin. Na, letzteres traf Emil sicherlich nicht zu. Er würde sagen, sie habe ihn dort deponiert. Endlich hinaus jetzt. Im Postfach eine Versandtasche ohne Aufschrift. Vielleicht hatte jemand ihren Schlüssel gefunden. Sie riss die Lasche auf, leer, schüttete das Kuvert aus. Eine zugespitzte Nagelfeile fiel zu Boden, stak in der Ritze zwischen zwei Platten. Ein gut geeigneter Dolch, mit hölzernem Griff versehen. Jemand hatte sich wahrlich viel Arbeit gemacht. Sie zog ihn heraus, steckte ihn zurück ins Kuvert, versenkte es in ihre Tasche. Kalt, ihr war kalt. Den Ton der Pfeile noch im Ohr, den Kragen des Trenchcoats aufstellen, ihren Schal enger ziehen. Sie würde Emil nichts davon erzählen. Er käme doch wieder nur mit dem Wunsch, sie möge zur Polizei gehen. Bei Daniela waren noch alle Fenster hinter Jalousien verborgen. In Anitas Küche brannte gelblich mattes Licht. Wohin mit dieser ohnmächtigen Wut, die in ihrem Gehör ein Pfeifkonzert veranstaltete? Der nächtliche Pfeiler war mit Sicherheit müde, schlief den tiefen Schlaf der Gerechten, und sie, ein Sabbatical, wenn das möglich wäre. Alles war zu viel. Weshalb hatte sie sich obendrein den Deutschkurs aufgehalst, nur weil es ihrer Überzeugung entsprach? Und die hatte sie im Laufe einer langen und emotional aufgeladenen Debatte im vergangenen Sommer lautstark im Gemeindehaus kundgetan, nachdem sie zuvor ewig geschwiegen hatte. Irgendwann war ihr, der Zugezogenen, die sie für die Dörfler immer bleiben würde, der Kragen geplatzt. Bei der Versammlung redete man, als würden morgen tausende Flüchtlinge ins Dorf stürmen, die nichts anderes im Sinn hätten, als die Alteingesessenen Leib und Leben zu bedrohen, nachdem sie ihnen alle Reichtümer und Arbeitsplätze geraubt hätten, eine muslimische Invasion, welche selbst Kirchen dem Erdboden gleich machen würde. Zeitgleich zu den Plänen des Vereins zur intelligenten Integration im Dorf, das leerstehende Ausgedinge gegenüber der Kapelle als Flüchtlingsquartier zu nutzen, entwickelte der Verschönerungsverein gemeinsam mit der Dorferneuerung und dem Museum der Heimat die Idee, Martini-Lom als Motor für den herbstlichen Tourismus zu inszenieren. Und war es Zufall, dass sich just wenige Wochen nach Bekanntwerden beider Pläne Schreckensgerüchte über Geschehnisse häuften, die sich in Nachbardörfern ereignet hätten? Und Argumente gegen das geplante Flüchtlingshaus lieferten? Hakte man jedoch nach, ließ sich feststellen, dass manche dieser Nachbargemeinden erstaunlicherweise in Deutschland lagen. Eigene Landkarten wurden entwickelt, auf denen der Lügengehalt solch angeblicher Berichte detailliert dokumentiert wurde. Dort hätten Flüchtlinge den Wirten krankenhausreif geprügelt, weil in sein Menü der österreichisch-böhmischen Küche nicht mundete. Dort hätte man den Fronleichnamsumzug aussetzen wollen, um denen keinen Affront zu bieten. Ja, wo komme man denn da hin? Und so ging es haltlos weiter von Dorf zu Dorf. Das eine ausgeraubt, das andere einem Brand zum Opfer gefallen. Die Gerüchteküche kochte wahrhaft vorzügliche Speisen. Wen interessierte es schon, dass keine dieser Neuigkeiten einer Prüfung standhielt? Einmal gestreut, geteilt in einem der Social-Media-Foren durch den Obmann der Blauen oder einen seiner Gesinnungsgenossen, schon machte das Lügenmärchen die Runde, ungehemmt jedes Rechtsmittel dagegen machtlos. Und die lautesten Kritiker des Vereins zur intelligenten Integration pilgerten, sonntags wie eh und je in die Kirche, knien und betteln und beten, Lob preisen, den Segen von jemandem erflehen, dessen Wort vom geringsten Bruder man zwischendurch mal kurz vergaß. War ja nicht so wichtig. Und Staub sind wir, knien darin vor deiner Majestät, statt zu tun, was getan werden musste, da die Regierungen wie gewohnt und mit System versagten. Außerdem ließ sich vor und nach dem Hochamt am Kirchenplatz und während des Frühschoppens beim Wirten vortrefflich die giftige Mixtur der Gerüchteküche verbreiten. Endlich einmal waren alle einer Meinung. Hast du noch nicht gehört? Und wer die famoseste Geschichte beisteuern konnte, hatte die Aufmerksamkeit aller gierigen Schlünde und Augen für sich. Die anderen hielten den Mund. Keiner wollte sich die Zunge verbrennen. So sah es Mona und so artikulierte sie es. Nicht besonders diplomatisch, klar, dafür umso unumwundener, das Dorf bestehe zu 65% aus über 60-Jährigen, 20% Erwerbstätigen mittleren Alters. Wie das gerne verhüllend genannt wurde, wollte man nicht sagen, dass sie sich 10 Jahre vor der Pensionierung befanden und dazu 15% aus Jungfamilien. 80% spazierten also mehr oder weniger auf einen Rollator gestützt am Grab entlang. Sorge man nicht aktiv für Zuzug, würde B bald ein Dorf leerer Häuser sein oder ausschließlich Quartier der Großstadtflüchtigen. Sie sollten endlich aufwachen, bevor es zu spät sei. Nicht jedes fremde Gesicht, das die Dorfstraße entlang wandere, sei eine Gefährdung der Weltordnung. Das eigene Universum ende nicht mehr 3 Kilometer weiter nördlich am Feldrain des Winkelmacht. Ja, Mona hatte es gelernt, diese Art der Ortsbezeichnungen ihres Dorfes. welche Textur der Landschaft zur Hilfe nahm, um trotz der Namensgleichheit deutlich machen zu können, von wem die Rede sei. Steinmann oder Macht, Ginkel, Wiener, Berger, Neubauer und die unvermeidlichen Meier. Weil man jahrhundertelang untereinander geheiratet hatte im Weinviertel und die Vornamen kaum Differenzen schufen. Der Winkelmacht wohnte dort, wo die Straße einen Knick machte, im Gegensatz zum Beeremacht, dessen Hof am Fuße des Beere stand, was nichts anderes als Berg bedeutete. Dabei wäre Hügel zutreffender gewesen. Sie mussten doch einsehen, wollten sie auch in Zukunft existieren, dass Zuzug Not tat, Heimkehrer, Großstädter und andere Fliehende. Gerne doch. Die heimkehrenden Kindeskinder, die Städter sogar, Reitstall und Gestüt, Bauparzellen auf halber Höhe zum Herrenhaus und einen Golfplatz, dafür machen sich die Gemeinde stark. Das Elend der heimatlosen Gesellen jedoch brauche man sich nicht vor die Nase zu holen, kämen mit nichts und legen allen auf der Tasche. Junge Männer, die Probleme vorprogrammiert, oder solle man den Töchtern jetzt vielleicht einen von denen da als Heiratskandidaten nahelegen? Hätten nichts, wären nichts Muslime obendrein. Für die da seien die hiesigen Mädchen ohnehin nur Matratzen. Anschauen werde sie sich noch. Die würden mit Sicherheit sofort ihre Familien nachholen. Frauen, am Schluss hätten sie dann hunderte von denen. Man wisse ja, wie versessen die wären aufs Kinderwerfen. Wie Vieh seien sie, das aber schlachte man, werde es zu zahlreich. Und Mona war aufgebraust. Was weder etwas am Gesagten änderte, noch daran, dass es in den Köpfen blieb. Gutmenschelei warf man ihr an den Kopf. Nicht nur im Dorf. Naive Dummheit. Besser Gutmensch als Schlechtmensch, hatte sie geantwortet und erklärt, fänden sich manche im Dorf, die sich aktiv einbringen würden, könnte man verhindern, was das Zusammenleben in den Städten erschwere. Denn dass dem so sei, darüber brauche man kein Wort zu verlieren. »Na dann, Frau Doktor«, hatte einer aus der Menge geschrien, »sorg halt dafür. Aber wenn es Probleme gibt, bist du dran.« Mona hatte nach dem Sprecher Ausschau gehalten. Der aber verbarg sich hinter einer Front kalter Gesichtsfassaden. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, heilige Mutter Maria Gottes, bitte für uns Sünder, kam es aus der Kapelle. Und Mona bedauerte, dass es keinen anderen Weg gab, ins Flüchtlingshaus zu gelangen. Der Rosenkranzkreis hatte seine Gebetszeiten vervielfacht, um der Gefahr zu wehren. Es könnten aus Fenstern und Türen des Ausgedinges muslimische Viren schwappen und das Dorf verseuchen. Eine Fleischfliege, zerquetscht auf der Platte eines Holztisches. So solle man mit Religion umgehen. Sie sei zu nichts Nutze. Davut hatte gesagt, der Islam sei an allem schuld, dem Irrsinn ihres Lebens, und als sie ihn fragte, was er sich erträume, sagte er ihr, er wünsche Österreicher zu sein. Nur das. Alles wolle er ablegen, was ihn an seine Kindheit in Afghanistan, an seine Jugend im Iran erinnere. Jedes Verhalten, das dort üblich sei, aber nicht hierher passe, aus sich tilgen, ausreißen, gerade nach dem, was seine Landsleute, Jugendliche wie er, hier verbrochen hatten. Er habe in der Zeitung darüber gelesen. Die Vergewaltigung auf der Bahnhofstoilette, er schäme sich in Grund und Boden. Er wolle seine Herkunft mit der Wurzel vernichten. Nie mehr ein Wort Dari. Er sei kein Afghane. Er sei nichts. Noch nicht. Seither hatte Mona Angst um ihn. Ein Kind, er war kaum mehr als das, ein unbegleiteter 15-Jähriger, der zu leben versuchte und der sie nun, an die Gartentür gelehnt, anlächelte, ihr einen guten Morgen wünschte. Sie gingen den Kiesweg entlang. Riechen sollten sie den, hatte Anita verlangt. Und das Laub, wie es bei denen ausschaue, ob das Hausinnere auch schon so verlottert sei. Anni Steinmann würde sich im Grab umdrehen. Mit dem Verschönerungsverein sei Anita zu denen dagegangen. Doch die hätten sie nicht einmal ins Haus gelassen. Mona müsse sie ermahnen, das sei abgemacht. Bald würde man Martini-Loben feiern, da sollten alle Vorgärten Schmuckkästchen sein. Kämen die städtischen Gäste, der Weg zum Herrenhof führe ja durch das Dorf, so könne man sich denen wahrhaftig nicht präsentieren, verwahrlost ein peinliches Trauerspiel. Sie habe die da ins Dorf geholt, sie müsse sich nun kümmern. Geht es dir gut? Ja. Und Mona lächelte der Wut an, um die Lüge darin zu verbergen, und dachte im gleichen Moment an seine Erzählung, im Iran gelten ein Junge und ein Mädchen bereits als Liebespaar, erwidere sie sein Lachen. Damit werde sie zur Hure, und die Jungs sammeln Freundinnen, heute diese, morgen jene. Navid, Jamil und Khalil kamen gerade aus dem hinteren Hofhaus herüber. Einen Umbau der Scheune, den die Steinmanns noch begonnen hatten und die Freiwilligentruppe notdürftig abschloss, damit es ein bewohnbarer Ort werde. Vor allem an diesen vier jungen Männern entzündeten sich die meisten Debatten. Vor ihrer Ankunft im Sommer, weil man sie diffus fürchtete, und danach, weil sie für ihre Altersgruppe typisch agierten. Testosteron gestärkt und unterbeschäftigt. Eine gefährliche Mischung. Weshalb der Verein sie zum Fußballspiel in der Ortsmannschaft und zur Musikkapelle verdonnerte. Trotzdem standen sie manchmal zum Ärgernis der anderen im Dorf herum, rauchend und Blicke werfend und mehr als ein Rollator fuhr nicht mehr den Gehsteig entlang, weil sie sich dort aufpflanzten, am kleinen Platz beim Brunnen oder gegenüber der Kirche, während man diskutierte, ob sie das Recht hätten, solche Präsenz zu zeigen. Sonst stehe ja auch keiner in der Landschaft herum. Ja, können sich denn die nicht integrieren? Und immer starren sie einen an. Ja, wenn man aus einem literarischen Thriller liest, ist immer das Problem, dass man das Ende ja nicht verraten möchte, worauf es sich zuspitzt, hinausläuft. Es ist ein Roman zu unserer Gegenwart, hier in Österreich, aber nicht nur hier. Wenn man diese Angaben nachschlägt, das ist 46 Grad Nord und so weiter, stellt man auch fest, das ist Pampa. Also da ist nur ein Acker. Es ist bewusst so gesetzt. Und zwar mit dem Denken, dass genau diese Ereignisse, die hier dargestellt werden, die eskalieren, ebenso in Deutschland oder an jeder anderen Grenze stattfinden könnten. Ich springe jetzt in den Epilog nach hinten. Der spielt in etwa 25 Jahre später. Die Limousinen fuhren vor. Lautlos glitt das Tor, welches den Zugang zu dieser Welt hinter der Mauer gewährte, auseinander. Der Marmorkies knirschte unter den anfahrenden Reifen. Sie rollten über ihn hinweg, ins Viertel hinein. Kaum waren die Wegen passiert, schloss sich das Gittertor erneut, eine unbezwingbare Festung. Die Karossen fächerten sich nach wenigen Metern bereits in einzelne Zufahrten auf, hielten vor Garagentoren, welche gemächlich hochglitten, um dort, im verborgenen Raum, auf Herren zu warten, sie alsdann in ihrem Innern aufzunehmen, uneinsehbar, rückwärtig. Bevor die Garagen sich erneut öffneten, verlassen wurden, sich ihre Mäuler wieder schlossen, um die Damen im Hausinnern zu schützen. Durch Panzerglas schauten die Herren auf die künstliche Landschaft ihres Wohnquadrats. Einer meinte mit Blick nach oben zur Glaskuppel, da draußen regne es wohl, an den Beifahrer gewandt. Die Chauffeure waren ohne dies von ihren Zungen befreit. Der Beifahrer bestätigte es und fügte sogleich hinzu, man habe vorgesorgt. Seine Hand wies auf die Ablage hinter dem Fahrgast, Übermantel, Regenschirm, Schal, Norweger Pullover, ein zweiter mit irischem Muster, eine grüne Joppe. Man sollte doch die Wahl haben. Auch wenn man aufs Land fahre, bliebe man Herr von Welt. Desinfektionslösung und Infektvorsorge liegen gleichfalls bereit. Bedauerlicherweise eine der negativen Konsequenzen des künstlichen Klimas, das man zum Schutz vor Anschlägen mit chemischen und biologischen Waffen so etablierten, sich genötigt sah, um sich die wichtigsten Männer des Landes aus Rüstungsindustrie, Politik und Militär sicher am Leben zu halten. Das Gittertor öffnete sich der Limousinenkolonne. Sie glitten hindurch, hinaus, in den Rest der Welt. »Und wie gehe es, Madame?« erkundigte sich der Beifahrer. »Gut gehe es ihr. Ihr Geist sei von allen Gedanken an sich selbst befreit. Sie bete.« Und während diese Antwort noch aus dem Fond des Wagens kam, griff eine Hand bereits nach dem Desinfektionsmittel. Das zumindest war man ihr schuldig. Nach einem Blick auf seinen Gast entschied der Beifahrer, heute wäre kein Tag, um sich zudem über das Wertebefinden der Geliebten schlau zu machen. Besser war es geraten, in Ruhe abzuwarten, ob ein Antrag zu einer neuen kommen werde. Seinem Verbraucherrhythmus entspräche die Monatsmitte, rechnete der Beifahrer im Stillen nach. Die Limousinenkolonne glitt durch das Tunnelsystem. Ob es Neues gäbe in der Stadt, fragte der Gast. Nichts Relevantes,
sagte der Beifahrer. Die Bürgerwehren in 4, 5, 11 und 17 hätten letzte Nacht Alarm geschlagen. Die Situation sei jedoch durchaus unter Kontrolle. Sie verließen den Tunnel. Rechts und links der Straße breitete sich das Grau der Wehranlagen aus. Es galt zu warten, selbst wenn die Staatslimousinen angekündigt und pünktlich vor dem Tor angekommen waren. Die Schleusen brauchten eben ihre Zeit. »Und wie gehe es den Kindern?«, fragte der Gast. »Gut«, antwortete der Beifahrer und verschwieg, dass er keine hatte. Wer konnte sich in diesen unsicheren Tagen noch Kinder leisten, war man nicht zur Fortpflanzung und zum Erhalt der Heimat auserkoren, hatte man nicht das Recht, fern der Städte oder in einem ihrer Sicherheitsbezirke zu leben. Das letzte Stadttor schloss sich hinter ihnen. Hinaus, aufs Land. »Wie eigentümlich hier alles sei, so herbstlich«, sagte ein Gast. »Ob man die Außenbelüftung kurz einschalten könne? Er würde gerne sein Geruchsgedächtnis auffrischen.« Der Beifahrer bat ihn aus Gründen der Sicherheit, noch einige Kilometer zu warten. Nach einem Blick in den Spiegel platzierte er die Frage, ob die Wärme im Wagen angenehm sei. Denn der Gast triefte vor Schweiß. Er hatte sich wohl morgens schon die Nase gepudert. Wohltemperiert sei es durchaus. Er habe nur Sehnsucht nach dem Geruch feuchter, vorabendlicher Erde. Das Leben unter einem Glassturz forderte eben seine Konsequenzen. An einem Gehöft rechts der Landstraße wies ein Schild auf eine Bereitschaft zum Verkauf hin. Dennoch scherte man kurz aus der Kolonne aus, fuhr an den Rand. Man wusste eben nach wie vor Bescheid. Zwiebeln, Suppen, Gemüse, Mais, Kartoffeln, Kürbisse. Die Preise waren Wucher, aber den Gast tangierte solches nicht. Man hatte vor Jahrzehnten schon genug Vermögen beiseite geschafft. Der Kofferraum wurde beladen. Beifahrer wie auch Chauffeur wechselten Blicke. Einmütig stahlen sie sich ein wenig davon auf ihre Seiten. Keiner würde beim Entladen des Wagens das Gewicht der Gemüsekisten kontrollieren, und in ihren Bezirken gab es seit Wochen nur noch Mais. Hatte ihre Arbeit nicht den Vorteil des Schleichhandels, welchen denn sonst? Atmen. Nur wenige Sekunden dieser Herbstduft, frisch umgebrochener Erde. Er erinnerte sich. Man kehrte zurück auf die Landstraße, schloss auf und reihte sich ein. Über Funk kam die Meldung aufs Display, der Herrenhof, den man wie jedes Jahr fürs Martiniloben auserkoren hatte, sei nochmals geprüft und für sicher befunden worden. Als die Limousinen von der Landstraße abzweigten, die Zufahrt hinaufglitten, schulterten Wächter ihre Maschinenpistolen, zogen die Metallgitter beiseite, um den Weg zum Parkplatz freizugeben. Die Kreise der drei Helikopter begannen sich zu vergrößern. Schließlich wollte man die Herren nicht durch Lärm stören. Zweimal im Jahr gestattete man ihnen eine Ausfahrt. Im Mai mit Familie, im Herbst solo. Erstere war für das Personal eine Erschwernis. Kleine Kinder, die man stets im Auge zu behalten hatte. Unangenehme Situationen zwischen Gattinnen, Nebenfrauen und Geliebten, wobei alle einhellig die Ansicht vertraten, am innervierendsten wären die Ehemaligen, die gerade eben erst aus dem Bett des einen in dasjenige des anderen gewechselt hätten. Daran endete selbst die Maßnahme einer verpflichtenden internationalen Rochade leider kaum etwas, denn die Frauen vergaßen nichts. Bedauerlicherweise war das Kontingent ein endliches, wiewohl sie außer Loyalität, Schönheit, Jugend und Charme nur permanent gute Laune anzubieten hatten, oder zumindest ein Talent für Schauspielerei. Und keine Verwandtschaft mit demjenigen, dem sie zugeteilt worden waren. Darin bestand auf nationaler Ebene mittlerweile eines der Hauptprobleme. Die Herren stiegen aus. Das Tor zum Innenhof glitt auseinander. Man spazierte hinein, die Gäste, die Beifahrer. Schon öffnete der Wirt mit fröhlichem Willkommen die Tür zur Stube, begrüßte seine Herren einzeln und mit Vornamen. Das durfte er sich trotz der illustren Schar erlauben. Schließlich kannte er sie seit Jahren. Und stolz war er, dass jeder für ihn ein vermeintlich privates Wort über hatte. Selbst wenn sie wie jedes Jahr auch heuer die Zeche wieder nicht bezahlen würden. Aber einer hatte seine Tochter geehelicht, ein anderer den Weg des Sohnes nach Brüssel geebnet. Für den Aufstieg nahm man das alljährliche Fiasko in Kauf. Kosten und Nutzen. Obendrein war es gut zu wissen, man könnte sich, sollte es Not tun, einem der Herren in Erinnerung bringen. Die Herren gingen ins Haus und Man nahm Platz an der Tafel, welche der Wirt und seine Frauen vorbereitet hatten, das rot glänzende Seidentuch im Faltenwurf über das grobe Holz gebreitet. Darauf feinster Damast in Elfenbein für jeden. Nein, der Wirt hatte nicht vergessen, dass sie im vergangenen Jahr sein Bauernleinen nicht zu schätzen gewusst hatten. Zu grob war es ihren Mäulern, die handgeklöppelte Spitze seiner Großmutter zu kratzend. Seide und Damast. Anderes sei ihren Fingerchen und Gierschlündern nicht zuzumuten. Das große Fressen konnte beginnen. Aufgetischt wurde alles, was das Land in einem Jahr hergegeben hatte. Hausmannskost, darauf legten die lustren Gäste Wert, und das stundenlange Mahl würde wie jedes Jahr von ausufernden Redebeiträgen begleitet werden, die sieben Schreiber, welche in der Nordwand platziert waren, sorgfältig zu dokumentieren hatten. Jedes Wort ein Monument, jede Wendung ein Aphorismus, zumindest in den Augen des Redners. Man beschwor die internationale Solidarität, diese Fahne hielte man hoch, das Miteinander, das Gemeinsame. Es mache nichts, dass die politischen Ahnen der einen Partei eher dem Rot, die der anderen einst christlich genannt waren. Dies war ohnehin Jahrzehnte her. Und so saßen sie, friedlich vereint, um ihren Tisch, auch wenn dieser nicht rund war. In vino veritas, sagte der eine, und schwenkte sein Glas. Nur eine Partei war sich seit jeher treu geblieben. Die keusche Kornblume im Knopfloch. Alsdann, auf alle Fahnen geschrieben, von blau zu braun, war der Weg nie weit gewesen. Auch nicht von schwarz. Man müsse sich endlich besinnen und nicht der Gier dem Wirtschaftswahn huldigen. Nur gemeinsam sei man einig und stark. Eine Front. Ja, ich schließe hier. Ich hoffe, ich irre mich.
Clementinitus.org